Wir sind zu viert da. Meine Frau ist gerade hier nebenan in der, im Kinderstundenraum. Und die Melia ist mit dabei. Und im Bauch ist das zweite Mädchen, was wir Ende März, Anfang April erwarten. Ich habe auch was mitgebracht. Wir sind wöchentlich auf der Straße. Vielleicht mag jeder der eine oder andere für uns mitbeten, für die wöchentlichen Einsätze. Wir sind überzeugt, das Gebet eines Gerechten erhört der Herr. Ich habe mir für heute gedacht, dass wir zwei Teile machen. Den ersten Teil möchte ich so eine Art Zeugnis geben. Also es soll heute so eine Art Zeugnispredigt sein, aber nicht wie ich zum Glauben gekommen bin. Es geht nicht schwerpunktmäßig um meine Bekehrung, sondern wie es nach der Bekehrung weitergegangen ist. Und im zweiten Teil möchte ich vor allem aus der Apostelgeschichte im Kapitel 2 den Vers 42 mit euch anschauen und für mich, wie ich finde, die Wichtigkeit der Gemeinde, die sogenannten Säulen. Wenn ihr bereit seid, dann können wir loslegen. Ich habe mich bekehrt vor ungefähr 14 Jahren. Den genauen Tag weiß ich nicht, das war August 2005. Und ich habe damals angefangen zu leben in einer Art Familienkommunität in den neuen Bundesländern. Also es kennt kein Mensch diesen kleinen Ort. Das ist Frankenroda. Es liegt zwischen Eisenach und Gotha. Und dort habe ich so eine Art Jahrespraktikum angefangen. Und schon ein paar Tage nach meiner Ankunft war klar, ich kann nicht mehr so leben wie früher. Es war nämlich so, es gab jeden Tag Andachten morgens, mittags und auch Predigten. Es gab viele Veranstaltungen, vielleicht kennt ihr die Royal Rangers. Damals sind sie mit 10.000 Mann auf dieses Gelände gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Art Hof, so ein Bauernhof und dann mit ganz vielen Ländereien, wo Obstplantagen drauf sind. Und da war ich da mitten unter diesen Leuten und saß da in einem Gottesdienst und das Wort Gottes hat mich getroffen. Ich hatte das Gefühl gehabt, diese Predigt spricht mich persönlich an und jeder weiß, es geht hier um mich, dass ich dieser Sünder bin, von dem dieser Mann dort spricht. Und als ich das Evangelium gehört habe, in dieser Schlichtheit, auch in dieser Einfachheit, war für mich klar, das ist die Wahrheit. Das muss die Wahrheit sein. Ich habe zwar nicht viel verstanden, hatte kein großes biblisches Wissen, war gerade frisch bekehrt, aber ich wusste, das, was ich gehört habe, es muss die Wahrheit sein. Und ihr müsst wissen, mein Leben davor war so, dass ich mir natürlich schon verschiedenste Gedanken gemacht habe, wie ich glaube, jeder Mensch sich Gedanken macht, was wohl der Sinn des Lebens ist. Ja? Ich habe mich interessiert für Esoterik, für Sternzeichen, auch Verschwörungstheorien oder Geheimwissen, so Illuminati-mäßig und solche Sachen. Ja, oder auch für fernöstliche Glaubensrichtungen war ich interessiert, Buddhismus und verschiedenste Sachen. Also alles, was irgendwie so ein bisschen dazu scheinbar beiträgt, dass es die Wahrheit entspricht, dachte ich, ich nehme von hier was, von da was. Ich war offen für solche Sachen. Oder auch für Philosophien. Oder auch Psychologie. Das waren so verschiedene Götter, was in mir Interesse geweckt hat. Aber zu diesem Zeitpunkt, als ich dort war und das Evangelium hörte, da war es für mich so, ich bin endlich am Ende meiner Reise angekommen. Mein Suchen hat ein Ende und das ist die Wahrheit. Ich konnte keinen geraden Satz sprechen damals, aber ich wusste, Jesus lebt und Jesus rettet. Und zum Erstaunen meiner Familie, das waren die ersten Opfer, die damals von dieser frohen Kunde hören mussten. Und wie das doch so oft ist, dann ist man ja ein bisschen unsensibel, ein bisschen forsch, wenn man davon erzählt. Und ihr müsst wissen, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir sehr viel Streit gehabt. Ich bin öfters von zu Hause rausgeflogen. Die Polizei war oft zu Hause, es gab Handgreiflichkeiten. Und da musste erstmal auch Vertrauen wieder aufgebaut werden. Es war schon sehr komisch für meine Eltern, dass ich mich entschuldigt habe für all das, was ich getan habe, dass ich um Vergebung gebeten habe. Aber es hat lange gedauert. Zu dem Zeitpunkt hat mein Bruder gesagt, Alan, ich will von diesem Jesus nichts mehr hören. Ja? Ich habe ein bisschen unforsch, wie gesagt, davon geredet, aber ich konnte nicht anders. Ähnlich ging es auch meinen ganzen Freunden. Wir waren oft so um die 50 Leute, so eine große Clique, die an einer Gesamtschule auf dem Gelände da zusammen Abgang haben. Und wenn ich sie getroffen habe, war ich plötzlich bestückt mit Predigt-CDs. Da war Worship-Musik drauf und auch ein paar Predigten, die ich heute nicht mehr empfehlen würde. Aber Ich habe diese Sachen gebrannt, weil ich wollte, dass die Menschen diese Wahrheit auch kennenlernen. Heute bin ich bei den Gideons und interessanterweise gab es auf diesem Hof auch auf dem Dachboden eine große Kiste mit Gideon-Bibeln. Und ihr wisst ja, die Gideon-Bibeln dürfen eigentlich nur von Gideons überreicht werden. Man hat mir sie damals gegeben und so waren auch die ersten Bibeln wurden dann auch von mir verteilt und ihr könnt heute noch diese ganzen Leute, bei denen zu Hause liegt eine Bibel mit einer Widmung von mir. Und früher, ich war ein bisschen kleinkriminell, da hat mein Handy ständig geklingelt. Es gab noch keine Smartphones, aber mein Telefon klingelte, weil die Leute wollten Stoff haben. Und da bin ich mal wieder in Dortmund unterwegs gewesen, war zu Besuch und die Leute erkannten mich. Ja. Sie wussten ja, wer ich bin. Und dann kam des Öfteren die Frage, hey Alan, hast du was dabei? Ja, komm her, kostenlos, beste Stoff. Und auch die wurden Opfer meines Zeugnisses. Ich konnte nicht davon schweigen. Vielleicht Randbemerkung, ich war noch ganz frisch im Glauben und wusste gar nicht, was Evangelisation ist oder Evangelisieren. Hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Auch Verwandte bekamen von mir plötzlich DIN A4 Seiten lange Briefe, wo ich dann ausführlichst erzählt habe über meine Verwandlung. Mir war es wichtig, dass auch die Verwandten davon hörten. Im Nachhinein denke ich so ein bisschen, es war ein bisschen überfordernd oder schräg, aber so ist es, wenn es vom Herzen kommt, gell? Und wie es auch gerade am Anfang eines jungen Glaubens ist, ist man noch ziemlich wackelig auf dem Bein. Also meine Sprache war oft noch Slang am Anfang. Ich saß nicht selten auch im Muskelshirt im Gottesdienst, ja? Oder hatte T-Shirts mit fragwürdigen Sprüchen. Und es gab immer wieder so zärtliche Hinweise auch von Geschwistern zu meiner Sprache und auch zu dem, was ich getragen habe. Sie haben mich da wirklich wunderbar getragen. Eine Sache war, ich konnte von heute auf morgen mit Drogen brechen. Das war wirklich eine Gebetserhörung. Aber es gab natürlich auch andere Abhängigkeiten, die haben sich lange noch gezogen. Ja? Zum Beispiel hatte ich oft böse Gedanken, kranke Fantasien, perverse Gedanken, schlechte Musik, schlechte Filme, Selbstbefriedigung, Pornografie, alles war ja früher normal. Und das habe ich natürlich erstmal noch mitgenommen. Ne? Aber es ist pure Gnade, dass der Herr nach und nach verändert. Ja, ich möchte ein bisschen erzählen, wie das dann doch dazu gekommen ist, dass ich heute regelmäßig auf die Straße gehe. Und zwar hat mir diesem Jahr, dass ich dort gelebt habe, die nächste größere Stadt war Gotha. Und dann gab es Einsätze. Das eine war für mich Familie oder Freunden was zu erzählen, die ich kenne. Das fiel mir jetzt nicht sonderlich schwer. Aber ganz fremde Leute, ne, das ist schon eine andere Nummer. Einfach Leute anzusprechen, die von dir eigentlich gar nichts wissen wollen und auch nicht deine Flyer haben wollen. Ne? Und in dieser Gruppe, in diesem Jahresteam, gab es jemanden, der heißt Danny. Und der hat mich gesehen und hat dann zu mir gesagt, du machst das ganz gut. Stimmte zwar nicht, aber ich habe es geglaubt damals. Ne? Und so hat es angefangen, dass ich irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein bekam. Und ich dachte, vielleicht kann ich das wirklich. Fremde Menschen einfach ansprechen und ihnen von Jesus erzählen. Nach meinem ersten Glaubensjahr war meine nächste Station Erfurt. Also wie gesagt, jetzt wusste ich, was Evangelisation ist. Es war noch ziemlich unausgewogen. Es war schon oft so, dass ich dann manchmal dachte, wenn ich mit jemandem allein im Bus saß oder in der Straßenbahn, oh Gott, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas sagen. Also es war schon auch nicht ganz nicht ausgeglichen. Ich habe verschiedenste Versuche gemacht. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, habe meine Gitarre dabei und dann habe ich einfach angefangen zu singen. Oder ich hatte so einen Blog dabei, habe mit wildfremden Menschen einfach Interviews geführt und interessanterweise habe ich gemerkt, die Leute schütten ihr Herz aus. Es hat funktioniert. Ich hatte wirklich von gar nichts eine Ahnung. Ich habe einfach Dinge ausprobiert und gemacht und so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und zum Beispiel bin ich auch an die Treffpunkte gegangen, wo die Trinker waren. Hab da auch meine ersten apologetischen Gespräche geführt, wenn man das so sagen darf. Und auf dem Weg nach Hause gab es bei mir um die Ecke so eine Art Jugendhilfe. Und damals sind auch die ersten Soul-Saver-Bücher in meine Hände gekommen. Franz, Friends and Freaks zum Beispiel. Und dann habe ich natürlich gedacht, vielleicht könnten diese in der Jugendhilfe diese Bücher auch verwenden und anwenden, ihre Pädagogik ein bisschen aufpäppeln. Und habe da angeklingelt. Natürlich wollten sie damit nichts zu tun haben, aber ich habe über diese Wege einige von diesen jungen Erwachsenen kennengelernt, die damals in Therapie waren. Und da sind auch Freundschaften entstanden. Am Anfang war es auch so, dass ich irgendwie dachte, ich schaffe das auch mit Andersgläubigen jetzt meinen Glauben zu behaupten. Zum Beispiel Zeugen Jehovas hat mal geklingelt und ich dachte, ich bin jetzt irgendwie schon standfest genug und kann jetzt irgendwie meinen Glauben verteidigen. Und das war ein Fehler. Ihr kennt ja die Zeugen Jehovas, und diese Leute, die da waren, die kannten die Bibel wirklich gut. Besser als ich zu dem Zeitpunkt. Und die haben mir dann Sachen erzählt, die mich wirklich zweifeln lassen haben. Kann das wirklich sein? Ne? Ist Jesus wirklich Gott? Und so weiter. Und da durfte ich schon lernen. Als ich dann in der Bibel gelesen habe, bin ich über einen Vers gestoßen und habe gemerkt, dein Wort redet. Ne? Also all diese Verunsicherungen müssen nicht sein. Ich habe damals auch ein FSJ noch gemacht im Anschluss und kam mit vielen jungen Menschen zusammen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 22 Jahre alt und die meisten, die ein FSJ gemacht haben, waren zwischen 16 bis 20 und hatten noch das ganze Partyleben vor sich. Für sie war das alles ganz wichtig und ich hatte es ja bereits hinter mir. Ich wollte mit den ganzen Sachen ja gar nichts mehr zu tun haben. Und da habe ich natürlich auch einige mit dem Glauben an Jesus überrollt. Eine Sache, die ich nicht vergessen habe, da war auch ein junges Mädchen, die hatte vorgenommen gehabt, Pastorin zu werden. Und sie hatte mich gesehen und auch gesagt, es ist total schön, dass du so begeistert bist, aber das wird vergehen eines Tages. Das stimmt nicht, ist bis heute noch geblieben. Oder auch arbeiten gehen. Vorher habe ich viel kleine kriminelle Sachen gemacht und habe eigentlich nichts zu Ende gebracht. Ich habe zweimal eine Ausbildung abgebrochen, bin dann zwar öfters mal arbeiten gegangen und so weiter, aber eigentlich habe ich nie was zu Ende gemacht. Und dann hatte ich das Ziel gehabt, mit jungen Erwachsenen zu arbeiten und Erzieher zu werden. Und dann hatte ich mein FSJ in einer Behinderteneinrichtung gemacht. Und auch da haben die Leute mitbekommen, dass ich an Jesus glaube. Und eine Kollegin, mit der ich unmittelbar gearbeitet habe, sie hat sich dran gestoßen. Also sie hat mir richtig gezeigt, dass sie mich nicht mag und dass sie das komisch findet, dass ich daran glaube und hat immer wieder auch so Sätze einfließen lassen, wo sie mir eigentlich Sachen sagen wollte, du glaubst an Quatsch. Und dann war die Einteilung von meiner Schicht wurde ab und zu mal gewechselt und ich musste mit ihr dann wieder zusammenarbeiten und dachte so, oh nein. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass Gott das bewusst so führt, dass ich mit einer Person arbeiten muss, mit der ich gar nicht arbeiten möchte. Und plötzlich habe ich auch, wie gesagt, bin ja noch am Anfang gewesen, gelernt, dass Gott mir was beibringen möchte. Er möchte, dass ich mich reibe, dass ich Dinge aushalte, dass ich ihm vertrauen lerne. Und interessanterweise hat es nach wenigen Wochen, hat sich auch ihre Einstellung mir gegenüber völlig verändert. Ich erzähle das alles, weil das so aufbauend ist, wie ich finde, auch wichtig ist, auch Vertrauen in Gott langsam aufzubauen. Ja, einen Gott, den wir nicht sehen, zu wissen, dass sein Wort stimmt, dass wir nicht zweifeln müssen, dass wir jederzeit mit ihm rechnen, unabhängig von unseren Gefühlen. Weil wir sind alle, an jedem Tag haben wir so unterschiedlichste Gefühle, von morgens bis abends. Vielleicht noch eine kleine Sache dazu in Erfurt. Irgendwann bekam ich so ein Buch in die Hand. Also ich spreche immer noch von meinem ersten Glaubensjahr. Und da war so die Theorie über Jesus, dass er mit seiner Frau ausgewandert sei nach Frankreich. Ihr wisst, es gibt ja ganz viele Theorien, was mit Jesus war, dass er nach Indien gegangen ist, dass er verheiratet war, Kinder hat und so weiter. Und dieses Buch war so ein bisschen wissenschaftlich aufgemacht. Da waren wirklich Skizzen von so einer Burg, wo er sich scheinbar versteckt hat, verschanzt hatte. Und das wirkte so plausibel. Und ich hatte das Buch in der Hand und dachte, ist das wirklich so? Habe ich mich wirklich getäuscht? War das jetzt alles irgendwie umsonst? Ich habe mich an dem Abend schlafen gelegt. Und ich konnte nicht gut schlafen. Und plötzlich, also für mich hat Gott klar gesprochen. Es war nämlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass so eine böse Kraft in mir reinkommt. Und ich konnte nicht anders, außer zu schreien. Ich habe geschrien, Jesus, Jesus, Jesus! Und sitze dann so aufrecht im Bett und hatte das Gefühl, dass so eine Atmosphäre von mir weggeht. Kann man unterschiedlich sehen, aber für mich war das ganz klar, dass es diese unsichtbare Welt gibt. Und seit dem Tag an habe ich auch keinen Zweifel mehr gehabt an ihn, an seiner Existenz und an sein Wort. Das war für mich damals eine wichtige Begegnung. Immer wieder war ich natürlich auch in Dortmund unterwegs und habe auch viele aus meinem alten Leben getroffen. Einer davon ist Mike. Wir hatten mal telefoniert und habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, habe irgendwie in einem Nebensatz fallen lassen, das, was du brauchst, ist Gott. Und dann wollte er sich unbedingt mit mir treffen. Ich weiß noch, bei uns in der Nähe, in der Nachbarschaft, gab es so den berühmten Ramerwald. Da haben wir uns getroffen. Und ich habe in meiner Schlichtheit halt mit ihm über eine Bibelstelle geredet, wo Jesus über Dämonen spricht. Und er spricht über diesen Dämonen, die sozusagen das Haus eines Menschen verlassen. Und dann wieder, aber es wird schlimmer, wenn sie wieder zurückkommen. Und das habe ich dann quasi ausgelegt. Und er ist zum Glauben gekommen. Und über Mike sind wiederum andere Leute zum Glauben gekommen. Oder meine Jungs, also es gab natürlich auch viel Trennungsschmerz. Manche Leute haben gedacht, was ist mit Alan passiert? Der hat irgendwas Falsches geraucht, also was ist mit ihm? Aber einige sind auch geblieben, bis heute. Zwei meiner engsten Freunde, das ist Sven und Safer, die waren auch später auf meiner Hochzeit. Der Safer ist vom Background Muslim, also nur Kulturmuslim. Aber er war das erste Mal in einer Gemeinde bei mir auf der Hochzeit. Und der Sven auch. Er war zwar Deutscher, aber ich erinnere mich noch, mit 6 Jahren erste Klasse hat er immer gesagt, ich bin Heide. Na, und dann ist er da mit mir in der Gemeinde. Und wir haben uns getroffen und es war oft so, dass jemand die Drogen für alle besorgt hat. Ne? Und er hat dann immer gefragt, wer braucht was? Okay, du brauchst das, allem was brauchst du? Ich brauche gar nichts. Muss wirklich nichts für mich besorgen. Ja, doch irgendwas. Nein, wirklich nichts. Und dann kam er zurück, hat die Sachen ausgegeben an den verschiedenen Leuten, die im Raum waren, und hält mir da so eine Flasche Wein hin. Hier, Blut Christi für dich. Und ich fand es irgendwie nett, weil er das wirklich, also die haben es wirklich akzeptiert, dass irgendwas sich bei mir verändert hat. Die haben mich auch nicht mehr belagert. Ich habe ja früher auch verkauft mit diesen Jungs zusammen und danach kam nichts mehr. Sie haben es akzeptiert bis heute und haben dann auch damals auch von mir eine Bibel bekommen und der eine wollte eine haben, dann wollte der andere auch eine haben und so hat Gott das genutzt. Meine nächste Station war Homburg an der Saar. Ich war im Saarland, habe die Ausbildung angefangen zum Erzieher, war dort 2 Jahre. Und ich bin in meinem jungen Glaubensleben ziemlich schnell in eine charismatische Gemeinde gekommen. Und auch was Lehre, geistliche Lehre betraf, war viel pfingstlich geprägt. Also wirklich stark charismatisch, stark pfingstlich. Und alles, was ich so gehört habe, habe ich aufgenommen. Weil ich ging davon aus, wenn jemand mir was erzählt, dann stimmt es. Wie gesagt, ich habe gerade angefangen, die Bibel selber zu entdecken. Und ob es darum ging, ob eine Frau predigen darf und so, da haben die Leute argumentiert, ja, das war früher so. Und ich habe das gehört, ja, dann wird es wohl so gewesen sein. Und war auch 2 Jahre in einer charismatischen Gemeinde, wo eine Pastorin drin war. Und es hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich habe gearbeitet in einem Internatsbereich von einem großen Jugenddorfwerk. Und dort gab es so einen kleinen Bibelkreis. Ihr müsst euch vorstellen, 400 Jugendliche übernachten während der Woche dort, machen ihre Ausbildung, sind in der Berufsschule und gehen in die verschiedenen Bereiche und am Nachmittag sind wir Erzieher da und machen das Programm. Und dann gab es diesen Bibelkreis. Da kamen 3 Leute, irgendwelche, wo wir sagen würden, so Außenseiter. Ich kam dazu und binnen von kurzer Zeit hat Gott das geschenkt, dass wir dann 20 Leute waren, 30 Leute waren. Und es war auch so, dass in diesem großen Bildungswerk, in diesem Internatsbereich, haben sich 2 junge Menschen auch zu der Zeit das Leben genommen. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass plötzlich das Interesse nach Leben nach dem Tod da war. Und wir durften dort wirklich Jugendgottesdienste veranstalten und Und ein Freund, der auch mit mir die Erzieherausbildung angefangen hat, ist damals zum Glauben gekommen, der Markus. Zum Ende meines zweiten Jahres meiner Ausbildung gab es bei mir einen Umbruch. Ich war auch davon überzeugt, dass Gott mich ganz groß salben wird und ich irgendwann auf einer Bühne stehe mit 10.000 Leuten und alles, was die Leute so glauben. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen auskennt, da werden ständig die Hände aufgelegt. Ich war auch bei einer Veranstaltung und stand da mit in einer Reihe und habe gewartet, dass dieser Prediger rumkommt und auch mir die Hände auflegt und ich dann irgendwie diese zweite Salbung bekomme, von denen alle reden, die Feuertaufe, was leider falsch ist. Und ich stand da und Leute, bevor ich dran kam, sehe, wie die Leute umfallen, dann kommt er zu mir und probiert und macht und ich stehe da, es passiert nichts und ich war richtig enttäuscht, weil nichts passiert ist, weil ich nicht umgefallen bin, weil ich wollte es ja unbedingt. Und in dieser Zeit hat Gott es geschenkt, dass ich über die Website von Alexander Salbe gestoßen bin. Einige von euch kennen ihn ja wahrscheinlich, den Bruder, der hat meine ganzen Vorbilder zerpflückt. Meine großen Vorbilder, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, hat sie an ihren Aussagen gemessen und eigentlich ganz klar gezeigt, sie lehren Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Sie erfinden was dazu, also steht nicht da drin. Und dann gab es auch eine Veranstaltung mit Theo Lehmann, eine Zeltveranstaltung. Und ich wollte mit ihm auch kurz reden. Und vor mir hat jemand gestanden und die Frage gestellt, ja, wie ist das denn mit Frauen? Dürfen Frauen predigen? Das Thema war für mich ja eigentlich eh schon klar. Und ich fand die Art und Weise, wie Theo Lehmann gesprochen hat, so angenehm. Er hat ganz ruhig gesagt, also ich kann das nicht so sehen. Und wenn eine Frau davon überzeugt ist, ich will mit jemandem streiten, ich kann das stehen lassen. Aber ich denke, die Bibel sagt es nicht. Also ungefähr. Und ich fand das so angenehm, wie er das gemacht hat. Und plötzlich hat dieses Thema dann auch und verschiedene andere biblische Themen, musste ich nochmal lernen abzuklopfen, weil ich es bisher halt anders gelernt habe. Ja? Beziehungsweise es geht ja viel um Gefühl, viel um Tanzen. Also in der Gemeinde, wo ich war, gab es vorne so einen Teppich. Und dann, wenn die Musik losging, eine halbe Stunde Musik, 10 Minuten Predigt, dann wurde richtig getanzt. Ne? Und da haben wir schon mal so einen Spruch gehabt, wir treffen uns gleich auf dem Teppich und loben den Herrn. Also nichts gegen Tanzen. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Genau. Meine nächste Station war Neukirchen-Flüen. Und dort vielleicht, also ich kann nicht so viel, mach kurze Ausschnitte nur. Dort habe ich eine Jugendgruppe leiten dürfen, war aber selber noch ganz jung im Glauben. Ne? Also wenn ich heute dran denke, denke ich, was habe ich denn eigentlich beigebracht? Also wir haben aus dem Psalm und so gelesen. Aber da war ja selber viel nicht da, also kein fundiertes Wissen. Ne? Klar habe ich immer wieder auch, dazu komme ich später nochmal, die Bibel gelesen, aber ihr kennt das ja, wenn man sich schwer tut, anfängt, es wirklich alles versucht und dann wieder sackt man ab und man bleibt nicht dran. Eine weitere Begegnung war ein Freund, den habe ich auf der Arbeit kennengelernt, Marc, der nennt sich selber Atheist. Aber mir selber, um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder Römer 1,21 sagt, es gibt keine Atheisten, dass jeder Mensch eigentlich weiß, dass es Gott gibt. Aber Marc war für mich eine wichtige Begegnung. Wir sind bis heute befreundet. Wir waren letzten Weihnachten auch mit meiner Familie zusammen und wir werden uns dieses Jahr auch wiedersehen. Er ist redselig und es macht einfach Spaß, über den Glauben zu reden und sich trotzdem zu lieben. Also wenn ihr uns hört, wenn wir reden, er ist immer ganz eifrig, er wird immer ganz laut, aber wir streiten nicht. Ne? Also sieht nur so aus, weil er wirklich ganz feurig immer dabei ist. Und den Marc habe ich gerne mitgenommen, weil ich damals schon dieses Phänomen auch gesehen habe in Gemeinden, dass man einfach auch ganz schnell alles nachplappern kann, was andere sagen. Ne? Gerade junge Menschen lagen mir auf dem Herzen, weil ich ja selber ein junger Mensch war, der eigentlich nicht wusste, was die Wahrheit ist. Und jetzt wusste ich, was die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit muss man leben. Und da waren junge Menschen, die natürlich schlau sind. Sie wissen, wie man sich verstellt. Ja, wir alle wissen, wie man sich darstellen kann, dass man irgendwie nicht so auffällt. Man spricht einfach das, was die Leute von einem erwarten. Und er hat mit den Leuten gesprochen. Und die Leute haben plötzlich keinen Boden unter den Füßen gekriegt, weil sie gemerkt haben, dass ich muss eine eigene Überzeugung haben. Ich kann nicht etwas leben, wovon ich selber eigentlich nicht überzeugt bin, sondern einfach nur nachplappe. Ja? Auch Ermutigung an dich, wenn es vielleicht in manchen Bereichen so ist noch, dass du Gott selbst kennenlernst. Ich kam zur nächsten Station nach München. Einige von euch kennen die Münchner Gemeinden, wir sind ja mit ihnen befreundet. Und ich kam in eine WG, wo die meisten aus dieser WG in die Siegelstraße gehen. In die Siegelstraße, wo auch alles damals noch dort war. Und ich kannte Brüdergemeinden oder brüdergemeindlich geprägte Gemeinden, kannte ich gar nicht bis dahin. Ich hatte immer wieder was davon gehört, aber ich war ja woanders zu Hause. Und dann kam die erste Stunde. Ich saß drin. Ihr kennt die Siegelstraße vielleicht, da geht's ja, müsst ihr euch vorstellen, ich komme rein und ich sehe nur schöne Menschen, junge Leute. Es war heute, gibt es glaube ich über 60 Kinder in der Gemeinde. Damals waren sie alle gerade verheiratet. Der Raum war voll. Alle hatten ihre Bibeln da. Und dann auf einmal singen die Leute so ganz alte Lieder. Ich kannte bis dahin ja nur so den modernen Worship, Hillsong. Ja? Immer mit Band und so, immer die schönen Menschen vorne gezeigt mit Instrumenten und so weiter. Nichts dagegen. Aber die Texte sind ja völlig anders, als was dort da gesungen wurde. Ne? Hier, die geistlichen Lieder. Und ich habe heimlich dann mit meinem Handy aufgenommen, weil ich war so überrascht über diese Tiefe. Und was ich auch noch nicht kannte, war, dass die Stimmen von Menschen, von Geschwistern, die Instrumente übertönen. Ne? Und wenn ihr die singen hört, also ähnlich wie heute Morgen, es ist schön laut. Ne? Alle Stimmen erheben den Herrn. Ich kannte das bis dahin. So kann es auch gehen. Ne? Also mich hat das positiv beeindruckt. Mich hat das nicht abgeschreckt, die alten Lieder. Ich fand das super. Und bis heute mag ich auch mehr diese alten Lieder. Ich habe nichts gegen die Musik an sich und es gibt auch schöne Melodien und auch schöne Texte, keine Frage. Aber diese Lieder, die mag ich mehr. Ja, und dann gab es halt auch Wortbeiträge. Ich kannte das ja alles nicht. Und das waren für mich schon satte, also wirklich reichhaltige Beiträge. Ich dachte, das wäre schon die Predigt. Und dann sagt ein Bruder, ja, jetzt haben wir Pause und danach die Predigt. Und ich so, was, danach die Predigt? Aber es war nicht negativ. Ich habe mich so gefreut, dass Leute wirklich nach dem Wort Gottes hungern. Und bis dahin habe ich oft von Leuten gehört, ja, Alan, du bist voll fest im Glauben und so und weißt so viel aus der Bibel. Und dort hatte ich das Gefühl, ich bin Babychrist. Ich weiß gar nichts. Ne? Es war wirklich schön. Ich konnte wieder mich einfach hinsetzen, zuhören, lernen und auch Dinge korrigieren, die ich bis dahin falsch aus der Schrift gehört habe. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer wieder auch Einsätze gemacht, aber nicht in aller Regelmäßigkeit. Und für mich war diese Gemeinde wie so ein Bild, was ich jetzt auch für alle Gemeinden sehe, wie so ein Gallierdorf. Diese kleine Gemeinde hatte so einen großen Einfluss auf so viel, so wenig Menschen können so viel bewirken. Da gab es diese Seite soulsaver.de, gott.de und dann fast täglich Einsätze. Oder wenn du mal dabei gewesen bist, wenn man in einer anderen Stadt fährt oder die Konzerte besucht, ne, und alles mit seinem Bus, der Bus hinten rappelvoll mit Büchern und du stehst da, wartest nach dem Konzertende und verteilst die Bücher und die Bücher gehen weg wie warme Semmeln. Das war für mich neu. Und was ich auch interessant fand, war die erste Straßenpredigt, die ich zugehört habe. Ich glaube, es war Alois, der gepredigt hat, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich stand dabei, war Zuhörer und hatte das Gefühl, dass ich hatte das Verlangen, das auch zu tun. Ich habe mich aber nicht getraut. Und dann habe ich Alois mal angesprochen und gefragt, können wir nochmal zusammen rausgehen? Ich würde das gerne echt mal probieren. Hat er gemacht, hat sich darauf eingelassen, er hat gepredigt, Leute haben sich aufgebaut. Danach war ich dran, 5 Minuten, die Stimme war danach weg. Aber seitdem habe ich dann diesen Dienst begonnen. Also es gab eine kurze Pause dazwischen, aber dann war ich jede Woche draußen und wollte auch darin wachsen. Also es waren keine großen Sachen, aber ich hatte das Verlangen, von dieser Wahrheit zu erzählen, habe verstanden, in dieser breiten Einkaufsstraße in München, wer das kennt, so viele Menschen. Und die Menschen gehen ja nicht freiwillig in unsere Gemeinden. Ja? Sicherlich können wir auch einladen, das ist auch gut. Aber ich habe verstanden, es heißt, geht hin, da wo die Menschen sind. Ja, und ich hatte dieses Verlangen, den Veganern nicht diese Plätze zu lassen, ja, den Tierschützern, sondern ich denke, wir haben eine viel bessere Botschaft und deswegen wollte ich auch ein Teil davon sein. Damals ist ein Gelübde entstanden bei mir. Ich habe Gott versprochen, dass ich mindestens einmal eine Woche rausgehe auf die Straße. Das war ein Gelübde, was ich gesprochen habe für mich. Und und als dann später, als ich später meine Frau kennengelernt habe, musste sie quasi da, also das quasi auch mit einverstanden sein. Ich habe ihr gesagt, also nur, dass du weißt, ich habe gewisse Dinge für dieses kurze Leben vor. Meinetwegen, vielleicht leben wir 5, 6 Jahrzehnte noch, aber ich möchte diese Dinge tun. Ich werde bald nach Augsburg gehen, dort eine Gemeindegründungsarbeit anfangen. Kannst du dir vorstellen, das mitzutragen? Wir werden wahrscheinlich nie ein Haus haben, ich werde nicht viel Geld verdienen. Und wie gesagt, ich möchte mit dem Schwerpunkt meiner wenigen Zeit, möchte ich dem Herrn dienen. Ja, irgendwie hat es sie sehr angesprochen. Sie ist bis heute dabei. Auch, dass ich hier stehen darf, ist auch, dass sie mir das immer wieder möglich für mich betet und den Rücken frei hält. Ja, nochmal zurück zu meiner Familie. Ich habe viele am Anfang leider kaputt gemacht und auch einige Leute vergrault, habe ich ja erzählt gehabt. Aber vielleicht noch was Positives. Ich habe eine Straßenpredigt mal in Dortmund in der Einkaufsstraße gehalten. Und vielleicht ganz kurz dazu. Es gibt in Dortmund, gab es eine Frau, die ist mittlerweile beim Herrn. Die hatte immer ein Kopftuch an, ist in der Innenstadt rumgelaufen mit einem Schild. Ein weiß-blaues Schild und eine klare Botschaft drauf, zwei Wörter, Jesus rettet. Und ich habe dann, ich war mit meinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt und habe dann gefragt, ist es okay für euch, wenn ich ganz kurz eine Predigt halte, ihr könnt einkaufen gehen, ich bin gleich wieder da. Zu meiner Staunen wollten sie aber auch mit dabei sein, auch mein Bruder oder meine Brüder. Und dort habe ich gepredigt und habe dann auch so ein bisschen das Thema aufgebaut. Ihr kennt ja alle die Jesus rettet Frau. Die war in aller Munde, weil sie im ganzen Ruhrgebiet unterwegs war. Und während ich predige und über diese Frau erzähle, über ihren Freimut, der mich damals so angesprochen hat, stellt sich einer der Nachfolger hinter mich mit diesem Schild. Ich habe dir das gar nicht gemerkt. Und schön, wie Gott das so führt. Und mein Papa war auch einer von den Zuschauern. Und eine Frau steht neben ihm und sagt, also ganz ehrlich, das ist die beste Predigt, die ich in meinem Leben gehört habe. Ja? Und auch mein Bruder, der von Jesus nichts hören wollte, hat auch zu mir, dann kam zu mir, ey Alan, so auf Schulter geklopft, gut gemacht. Und es ging so weiter in der Familie, wir sind heute auch viel im Gespräch. Ein Kodex, den ich habe, ist, dass ich immer nur spreche, wenn ich gefragt werde. Ja? Also sowohl auf der Arbeit, auch in der Familie, halte ich ein bisschen zurück, aber wenn es zum Thema kommt, feuerfrei. Und mein Bruder hat auch des Öfteren bei Familientreffen dazu geholfen, dass wir in großen Gesprächen verwickelt waren. Zum Beispiel 2011 wurde mir klar, dass meine erste Taufe, dass sie eigentlich gar nicht gilt. Und dann war für mich klar, ich lass mich nochmal taufen. Und meine Cousine wollte damals, dass ich ihr kleines Kind, dass ich Taufpate werde. Und mein Bruder wusste, also das würden die komisch finden, die Familienmitglieder, dass Alan sich nochmal taufen lässt. Wir sitzen da ganz gesellig beieinander, alle sind in Gesprächen vertieft. Und mein Bruder auf einmal, ey Alan, du willst dich doch taufen lassen, oder? Und plötzlich brechen alle Gespräche ab und wenden sich zu mir, wie, du willst dich nochmal taufen lassen? Du bist doch schon getauft. Ne? Und dann waren wir mittendrin und da kamen von allen Seiten kamen Fragen zum Glauben. Der ganze Abend ging nur über den Glauben. Ne? Und meine Familie, deutscherseits, von der deutschen Seite sind alles Akademiker. Ich bin der Einzige, der das Abitur nicht gemacht hat oder auch nicht geschafft hat, hätte wahrscheinlich, habe es ja nie gemacht. Und du glaubst wirklich, dass alle Menschen von Adam und Eva kommen und solche Sachen. Also war wirklich spannend, nur so viel. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Ich breche einfach ein bisschen ab. Warum erzähle ich das alles? Ich möchte mit euch jetzt gleich, schlagen wir schon mal auf, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Aus einem Grund. Denn ich habe viel erlebt und ich denke, vieles davon hätte ich mir ersparen können, wenn ich gewusst hätte, was Gott sich eigentlich vorstellt für uns, wenn wir zum Glauben kommen. Er möchte nicht, dass wir irgendwie isoliert sind, für uns selber irgendwelche Sachen entdecken und da rumhumpeln, sondern er möchte, dass wir in einer Gemeinschaft sind. Gott hat uns bewusst in eine geistliche Familie gestellt und deswegen möchte ich mit euch einen Vers anschauen, jetzt noch zum Ende. Apostelgeschichte 2, den Vers 42. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. So viel. Ich möchte gerne diese vier Säulen, wie man sie vielleicht nennen kann, diese vier Bereiche mit euch ein bisschen anschauen, weil ich denke, wenn diese Dinge wirklich gelebt werden, dann kann jeder einzelne von uns, der ein Gemeindemitglied ist, ein Gemeindeglied, kann gesund wachsen. Ja? Und das ist auch für mich eine wichtige Grundlage, die ich gerne weitergebe. Ich liebe meine Gemeinde, ich hoffe, ihr liebt auch eure Gemeinde. Ich liebe den Ort, den Gott, wo er sagt, da versammeln sich die Heiligen. Er möchte, dass wir zusammenkommen. Ja, das ist nicht irgendwie so ein Hobby, das ist mein Leben. Und ich hoffe für euch genauso. Schauen wir uns die vier Bereiche an, die dem Herrn wichtig sind. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Punkt 1, Lehre der Apostel. Das ist die Lehre von Jesus, das ist die Lehre von Gott. Es war bestimmt ganz was Besonderes, wenn man noch die Apostel vor Augen hatte, wie sie selber die Tore ausgelegt haben, das Alte Testament, was sie hatten, wenn du Petrus gehört hast, wenn er gepredigt hat, oder Johannes, Thomas und wer auch alles. Und diese Lehren haben wir immer noch. Wir haben die Bibel. Wir haben sowohl das Alte Testament als auch dann, damals war es mündlich noch überliefert, das Neue Testament. Das ist die Lehre Gottes. Auf diese Lehre kommt es an. Ich habe euch vorhin einiges erzählt. Falsche Lehre, falsche Praxis. Und eventuell tümpelst du über Jahre hin und gehst in die falsche Richtung. Gott möchte nicht, dass wir irgendwas verkünden, sondern das verkünden, was in seinem Wort steht. Deswegen ist auch richtige Auslegung wichtig. Es zählt nicht deine Meinung oder meine Meinung oder wie wir es das irgendwie zurechtbiegen, sondern die Frage ist, was steht denn da wirklich? Und Gott selber offenbart sich ja durch sein Wort. Er sagt, was er möchte, was sein Wille ist und was ihm gefällt. Auch wichtig für jeden, für jedes Kind Gottes, dass man Grundlagen legt, Fundamente legt. Dass du auch nicht dabei stehen bleibst bei einzelnen Versen, sondern nach und nach dieses massive, dicke Buch kennenlernst. So viele Bücher, 66 Bücher. Ein gutes Ziel immer wieder, jedes Jahr da durchzukommen. Aber ihr wisst ja selber, es ist hier kein Roman, den wir lesen. Das ist viel inhaltsreicher und auch werden wir oft immer davon abgehalten, da durchzukommen. Aber es ist das Wort Gottes. Und wir sollten auch den Heilplan kennenlernen, den ganzen Ratschluss. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal auch hier sitzt und denkst, zu trocken, zu langweilig, zu wenig Beispiel, zu wenig Bilder. Ja? Darf ich dich ermutigen, dass du als Zuhörer immer eine Verantwortung hast? Ich habe unseren jungen Menschen, wir arbeiten auch mit der Jugend bei uns in der Gemeinde, habe ich eins versucht einzutrichtern. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, sei es nur in einer Andacht, ein Seminar, ein Vortrag, Predigt, du hörst zu und versuchst das mitzunehmen. Versuchst dich zu konzentrieren. Ja, es gibt Leute, die es vielleicht anstrengend ist, zuzuhören. Ja? Bereite dich vor, trink einen Kaffee, schlaf aus. Aber es ist wichtig, weil es geht nicht um den Redner, der vielleicht dein Vorstellungsgespräch irgendwie auftritt, wie es sein muss, sondern es geht um das Wort Gottes. Und es gibt nur eine Sache, die wirklich überführt, die zum Glauben führt. Und das ist auch die Lehre der Apostel, das Wort Gottes. Nur das dringt durchs Herz. Ein Vers vorher lesen wir, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Gottes Wort wirkt. Und selbst bei Predigern oder Leuten, wo wir sagen, das sind Wohlstandsprediger, wenn das Wort Gottes benutzt wird, egal in welcher Kirche, in welcher Denomination, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, kommt es nicht leer zurück und es kann Menschen zum Glauben führen. Nochmal, falsche Lehre bedeutet falsche Praxis. Oft falsche Erwartungen an Gott, ja, dass sich alles um mich dreht, dass er meine Wünsche erfüllen muss, dass er mir die Dinge geben möchte, die ich fordere. Ja. Und oft sind wir dann in der Gemeinde hier, als wenn wir hier eine Unterhaltung bekommen. Aber darum geht es ja nicht. Falsche Lehre. Ich denke, du hast auch schon viel mitbekommen, was es so gibt. Zwei Dinge, die gerade ganz aktuell sind, gibt es sicherlich viel, viel mehr, ist zum Beispiel auch die Lehre, dass man sein Heil verlieren kann. Geht viel rum in unseren Gemeinden. Oder auch Calvinismus. Ne? Kennt ihr die Bibelübersetzung der Calvinisten, die neue Ausgabe? Hoffnung für manche. Wir müssen das Wort Gottes kennen, damit wir nicht von verschiedenen Lehren hin und her getrieben werden, dass wir selber gewurzelt sind, dass wir wissen, was Gottes Lehre entspricht. Denn jeder hat eine Meinung und es gibt so viele Ausprägungen. Eine kleine Geschichte, die habe ich jetzt Tage auf Gott.de gesehen. Ein Pastor war bei einem Ehepaar aus seiner Gemeinde zum Essen eingeladen. Nachdem er dann wieder gegangen war, sagte die Frau aufgeregt zu dem Mann: "Ich glaube, der Pastor hat einen unserer Löffel gestohlen." Das hat sie lange nicht vergessen und sie war innerlich aufgebracht. Ein Jahr später hat das Paar den Pastor dann noch wieder eingeladen zum Abendessen und die Frau konnte nicht widerstehen und es brach etwas vorwurfsvoll aus ihr heraus: "Hast du letztes Jahr unseren Löffel gestohlen?" Der Pastor war etwas geschockt wegen ihrer Anschuldigung und antwortete mit ruhiger Stimme: "Ich bin mir sicher, dass ich euch keinen Löffel gestohlen habe, aber als ich letztes Jahr bei euch war, habe ich den kleinen Teelöffel in deine Bibel gelegt." Lehre der Apostel heißt nicht nur sonntags die Predigt, ja, oder der Hauskreis. Lehre der Apostel bedeutet auch jeden Tag Bibel lesen. Und wir wissen das ja, jeden Tag Bibel lesen, Gebet und so weiter. Aber ich habe viele Jahre verschwendet, möchte ich sagen, in dem das keine Regelmäßigkeit war. Wir alle wissen das und sagen das, aber ich möchte euch bitten, ihr habt Gottes Wort. Versucht wirklich, euch das freizuschaufeln. Wir haben alle keine Zeit. Ich weiß es, jeder ist beschäftigt. Ich habe jeden Tag eine Veranstaltung, sage ich euch, und trotzdem habe ich viel Zeit zum Verschwenden. Deswegen kommt mir keiner mit Ausreden. Wir müssen die Bibel benutzen, als wäre es das Kostbarste. Die meisten Menschen, die ohne Gott leben, haben alle, die was von sich halten muss, sich was machen wollen, sich selbst verwirklichen wollen, haben eine Morgenroutine. Ja? Was sie alles morgen schon machen. Ja? Stehen früh auf, machen Yoga oder sonstige Verrenkungen, betreiben großen Aufwand, ihren Tag zu planen, strukturiert zu sein und wollen daraus Kraft ziehen. Du hast das Wort Gottes. Das ist Kraftquelle. Das ist Beziehung mit Gott. Ja? Plus Gebet. Wir haben es heute Morgen auch gehört. Der Bruder hat es vorgelesen. Psalm 84,8. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Das ist unser Geheimnis. Wir haben die Kraft nicht, weil wir so toll sind, weil wir vielleicht sportlich sind oder sonst irgendwelche Sachen können, sondern das ist hier meine Kraft. Ich könnte auch jeden Morgen irgendwie in Selbstmitleid verfallen und Depressionen kriegen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Ich habe eine Hoffnung. Gehen wir zum nächsten Punkt, Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Schau dich um. Er stellt uns zusammen. Unterschiedlicher geht es gar nicht. Und wenn du nach links und rechts schaust, sind es meistens Leute, die hättest du dir nie ausgewählt als Freunde, mit denen zusammen zu sein. Ja? Interessant, dass Gott das so macht, dass er uns diesen Schutzraum gibt in eine Gemeinde, wo wir wachsen können. Wir ecken an, wir verletzen uns, wir stören uns einander, uns fällt das Verhalten auf, was uns missfällt, oder wir entdecken Dinge dahinter und sagen, der ist falsch, der ist mit Absicht so. Wir haben Erwartungen aneinander, Kommunikationsschwierigkeiten und all das benutzt Gott, damit wir uns schleifen, damit wir in diesem Schutzraum lernen, einander zu vergeben, Buße zu tun, zusammenzustehen, eine Einheit zu bilden. Von allen Herren Ländern, egal was für ein Geschlecht, jung und alt, dass wir miteinander harmonieren. Das, was die Gesellschaft nicht zustande kriegt, sollen wir zustande kriegen. Und wir sollen dann verändert einander helfen und tragen, rausgehen und diese Liebe, die uns zusammenhält, den Leuten zeigen. Wenn du ein Alleingänger warst bisher, du hast keine Chance. Hier musst du lernen, im Team zu arbeiten. Und weglaufen, das kann jeder. Ihr wisst ja selber. Ständig werden Beziehungen beendet, ständig wird sich getrennt oder wenn auch Freundschaften gehen kaputt, sei es an Geld, auch wo auch immer. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns trennen. Egal, wie groß die Anschuldigungen sind oder wirklich die Vergehen, er möchte, dass wir zusammenbleiben. Ja, und das ist vielleicht krass für dich, aber das möchte er. Und weil die Kraft der Vergebung so groß ist, er selber hat uns so viel vergeben. Ein anderer Punkt auch: Jeder Mensch hat mindestens eine Geistesgabe von Gott bekommen. Und wir dürfen lernen, sie auszuprobieren. Kleine Geschichte noch. Ein Fußballtrainer wurde einmal von einem Reporter gefragt, welche Bedeutung der Profifußball für die Volksgesundheit hätte. Er antwortete, sehr wenig. Da haben wir die Situation, dass 50.000 Menschen, das sind ja viel, viel mehr, 80 Millionen, die dringend Bewegung brauchen, Menschen zuschauen, die dringend Erholung brauchen. In vielen Gemeinden haben wir auch genau diese Situation. Da sind einige wenige Leute, die viel machen, und viele andere, die wenig oder gar nichts an Einsatz bringen. Interessanterweise wissen aber die Zuschauer immer alles besser als die eigentlichen Akteure. Genau. Und ich denke, du verstehst das. Jeder von euch hat eine Gabe. Und ich sage dir, wenn du deine Gabe nicht einbringst, dann fehlt die Gabe, die du nur hast. Und auch deine Aufgabe, die du nur, diesen leeren Platz, den du nur füllen kannst. Kein anderer. Und es ist wirklich wie beim Fußballspiel, es gibt keine Ersatzspieler. Jeder von euch ist ein Stammspieler. Jeder ist verpflichtet und ist auf dem Feld. Jeder macht mit, keine Zuschauer, kein Konsumtempel. Gemeinschaft. Wieso nur sonntags? Wieso nur Gebetsstunde oder Hauskreis? Es gibt ja einen Vers, der kommt ein bisschen später. Sie trafen sich täglich im Tempel und in den Häusern. Täglich. Also ich will euch nicht überfordern. Ne? Aber mir ist es nicht lästig, meine Geschwister zu treffen. Und ich bin, manchmal finde ich es schade, dass einige zu weit weg wohnen. Aber es ist was Wunderbares, wenn wir uns treffen können. Wieso? Wir lernen durch diese Gemeinschaft Nachfolge zu lernen, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu ermutigen. Es ist verdammt schwer in dieser Welt Christ zu sein. Wir hören so viel, kommt in unserem Kopf rein, in unser Herz rein. Und in der Gemeinde reicht es doch nicht aus, das Wenige, was wir hören, das alles wieder rauszurecyceln. Und wir brauchen Zurechtbringung. Sie ist oft schmerzlich, aber sie ist notwendig. Oder Zweierschaft, Jüngerschaft. Ich denke, jeder von uns sollte so einen Timotheus haben, wo er sich investiert, in Barnabas, jemanden, mit dem er sein Glaubensleben teilt, und in Paulus, jemand, der sich in die investiert. Und ich denke, wir haben in unserer Mitte immer wieder auch Leute, die haben noch mit Süchten, Abhängigkeiten und so weiter zu tun, mit Gewohnheiten, die schlecht sind. Und die Gemeinde hilft, ja, im besten Falle, dass wir Seelsorge haben, dass wir Eheberatung haben, was wir manchmal auch gar nicht wissen voneinander, ne, womit der eine zu kämpfen hat. Aber dafür ist die Gemeinde da, dass wir lernen, ein transparentes Leben zu führen, nicht um den anderen bloßzustellen, sondern dass wir füreinander beten. Und wir müssen auch nicht alles natürlich jedem sagen, aber stehen wir zusammen, verstehen wir uns als Gemeinschaft, die vor Gott kommt, auf die Knie geht. Und selbst so Sachen, die wir machen auf der Straße, meine Überzeugung ist, Evangelisation ist nicht irgendetwas für die, die eh Bock drauf haben, sondern es ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Wenn meine Ältesten und die Gemeinde nicht dahinter stehen würde, dann würde ich nicht rausgehen. Da würde ich mich zurückpfeifen lassen. Und ich kann auch nicht ohne euch rausgehen. Ich brauche die Geschwister, die für mich beten. Und wenn du ein Butterbrot schmierst oder einen Kaffee machst, ja, oder ein Steak für mich, wunderbar. Wenn du betest zu Hause oder wenn du dabei bist und da betest, wunderbar. Das ist eine Sache, wir gehören zusammen. Vielleicht auch ganz kurz zu diesem Punkt. Und es gibt wirklich Leute, die leider diese wunderbare Möglichkeit der Gemeinschaft aus dem Weg gehen. Ich kenne bestimmt auch Leute, die keine Gemeinde besuchen und davon überzeugt sind, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. So traurig. So traurig. Und echte Gemeinschaft kann auch nicht ersetzt werden durch Predigten am Bildschirm. Ja, nichts gegen ergänzende Sachen. Ich höre mir auch ganz viele Sachen an, extern und über YouTube und verschiedene Möglichkeiten. Keine Frage. Oder Events. All das kann echte Gemeinschaft nicht ersetzen. Und echte Gemeinschaft ist nicht nur, dass wir jetzt auch gleich zusammen essen und so, das gehört auch dazu. Oder dass wir eine Freizeit haben und so weiter. Sondern echte Gemeinschaft heißt auch, wir reiben uns. Es ist, wie gesagt, es geht nicht immer nur fröhlich zu. Kommen wir zum dritten Punkt, Brotbrechen. Sie verharrten im Brotbrechen. Es ist sein Wille, dass wir es immer wieder tun. Woche für Woche. Ein Grund, warum wir nach Eichau gekommen sind, war auch das, dass jeden Sonntag das Brot gebrochen wird, der Kelch rumgeht. Gott sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, haben wir heute Morgen auch gelesen. Das ist der erste Tag in der Woche, lesen wir, wo sich die Geschwister versammelt haben. Und ich denke, besser kann man die Woche nicht beginnen. Jetzt beginnt die Woche. Und es ist so schön, dass wir gemeinsam den Herrn Jesus anbeten können, ihn loben können, an ihn denken dürfen. Vielleicht vier Aspekte, was das Brotbrechen bedeutet. Es ist ein Erinnerungs- und Gedächtnismahl. Dazu ein paar Punkte. Wir dürfen über sein Wesen nachdenken, dürfen über sein Wesen staunen. Wir erinnern uns an sein Werk, was er getan hat auf Golgatha. Wir preisen ihn, loben ihn mit Gebeten, mit Liedern, erheben ihn mit unseren Herzen. Und ich denke, es ist auch ein Erinnerungsmal zu wissen, wir müssen unsere Füße reinigen. Wir müssen uns nicht baden, wie Petrus es auch wollte, sondern die Füße, weil unser Wandel immer wieder, wir verschmutzen unsere Füße, machen uns dreckig. Und dann auch diese berühmte Frage, die oft gestellt wird, prüfe dich selbst. Ist alles in Ordnung zwischen Gott und dir oder zwischen dir und der Mitmenschen? Oder erinnern wir uns doch, wenn wir am Tisch des Herrn sind, woher wir eigentlich kommen? Wir sind verlorene Sünder gewesen und dürfen jetzt Gemeinschaft haben mit den Allerheiligsten. Und hoffentlich wird dir auch bewusst, dass du verstehst, was du immer noch bist. Ein Heuchler, jemand, der vorsätzlich sündigt immer wieder, jemand, der sehr oft übertreibt, sich selbst überschätzt, viele Dinge aus eigener Kraft macht. Und da hast du die Möglichkeit zu staunen, dass er trotzdem so gnädig ist und dir vergibt. Du kannst ihn dafür loben. Und Gottesdienst ist nicht das hier, ist ein Teil. Das ist nämlich der Dienst an den Geschwistern, wenn ich zu euch predige. Gottesdienst ist, wenn es um Gott geht, wenn wir Gott dienen, wenn es nur um ihn geht und wir uns völlig vergessen, wenn Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Das ist Gottesdienst. Wir haben heute manchmal auch eine falsche Vorstellung, was ist Gottesdienst? Da geht es auch nicht darum, eine Bibelstelle zu erklären unbedingt, sondern ihn groß zu machen, ihn das zu sagen, ihn zu erheben, zu sagen, Jesus, du bist so kostbar, du bist so wunderschön. Es ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Deswegen frage ich mich manchmal, warum gibt es Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Stunde für manche Geschwister? Warum bist du nicht da? Also, es gibt Ausnahmen, ja, gesundheitlich, Schlafprobleme, Arbeit und so weiter. Versteht mich nicht falsch, aber es heißt, 1. Korinther 10, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und es ist mir kostbar geworden. Wir gehören zusammen und sollten auch gemeinsam den Herrn anbeten und loben. Auch ist es ein Verkündigungsmahl. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jedes Mal, wenn wir es tun und nur das Brot geht rum, der Kelch geht rum, ist das eine Verkündigung. Wir proklamieren, dass wir daran glauben, Jesus Christus hat alles vollbracht auf Golgatha. Der Sieg ist vollbracht worden. Versteht ihr, warum Gott will, dass wir es tun? Also lasst euch von nichts abhalten, hier dabei zu sein, in der ersten Stunde auch. Es ist auch ein Hoffnungsmahl. Denn es heißt in diesem Vers auch, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Er kommt wieder. Wir blicken einer wunderbaren Zukunft entgegen. Er wird uns eines Tages holen. Und Offenbarung sagt, bald, der Herr kommt bald. Kommen wir zum Punkt Gebet. Ich kenne jetzt eure Gebetsstunde nicht, aber was ich oft erlebe, ist es genauso schlecht besucht wie evangelistische Einsätze und meistens noch weniger. Vielleicht bei euch anders. Das wäre schön. Aber ist es nicht ein Spiegel auch des geistlichen Zustands der Gemeinde? Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, wenn man nicht dabei sein kann. Aber es ist nicht weniger wichtig. Wir können gemeinsam mit Gott reden. Wir hören den anderen, wie er mit Gott redet. Vielleicht lernen wir auch was davon. Auch die Psalmen haben wir heute auch einen gelesen. Wenn ich einen Psalm lese, dann höre ich auf die Gedanken eines Mannes Gottes, ja, wie er mit Gott geredet hat. Und ich kann davon lernen, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst oder was du beten sollst. Aber ich hoffe, du merkst, es gäbe eigentlich genug zu beten. Vielleicht kommst du auch mal vorbereitet und dann stoppt es auch nicht. Und jeder hat genug zu beten. Jeder von euch lebt ein eigenes Leben mit vielen Ereignissen und Begegnungen. Und jetzt kommen wir hier mit mehreren Leuten zusammen. Es gibt genug. wofür wir beten können. Auch für Verwandte, Familie und so weiter. Und auch das war ein Bereich in meinem Leben, der nicht funktioniert hat. Es war anstrengend. Es war ein Krampf. Aber ich denke, deswegen brauchen wir einander. Eines Tages, das ist ungefähr 3,5 Jahre her, kam ein Freund auf mich zu, hat mir ein paar Predigten geschickt. Er hat gesagt, du hörst dir alle diese Predigten an und danach stehe ich, am nächsten Tag stehe ich um 5 Uhr morgens bei dir vor der Haustür. Und ich habe es gemacht. Wir haben auch öfters natürlich gebeten, dass der andere verschläft. Aber wir treffen uns jeden Tag. Das sage ich euch nicht, weil ich möchte schlafen. Ich habe keine Lust. Mir fällt es total schwer. Aber es hilft mir, dass ich nicht alleine beten muss. Ja? Und ich habe jahrelang genau solche Sachen versäumt. Und deswegen stelle ich euch diese Punkte vor, weil ich denke, diese 4 Bereiche bereichern deine persönliche Beziehung zu Jesus enorm. In die hat dich Gott bewusst gestellt, damit du wachsen kannst. Wenn diese Dinge nicht funktionieren, wenn diese nicht da sind, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht vorankommen. Auch hier in einem weiteren Verlauf des Verses lesen wir von dieser Gebetsgemeinschaft. Der eine gibt Zeugnis, was passiert ist, dass sie befreit worden sind. Und dann fangen sie an zu beten und sprechen das aus. Und das war nicht nach einer Stunde vorbei. Das ging teilweise auch die ganze Nacht. Oder Kapitel 4, Vers 31. Ich lese sie vielleicht noch ganz kurz vor. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wäre ja auch mal was. Bei der nächsten Gebetsstunde bei euch steht dann am nächsten Tag in der Zeitung, die Städte erbebte. Nochmal was zum Schluss zum Punkt Verharren. Da steht ja eingangs, sie verharrten. Und dann in der Lehre, Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Das heißt, bei etwas bleiben. Und mein geistlichen Werdegang, den ich am Anfang erzählt habe, der hatte viel mit diesen Punkten nichts zu tun. Entweder war eine Sache größer als die andere, aber Gott möchte uns anweisen, dass wir in diesen Dingen bleiben, dass wir bei dieser Sache bleiben, darin bleiben, ausharren, verharren. Du willst wachsen, dann tu das. Und es ist unmöglich, dass du dich dann nicht verändern wirst. Ich sehe, die Zeit ist schon vorangeschritten. Ich könnte noch vieles, vieles erzählen. Vielleicht nochmal zum Schluss eine Kurzgeschichte. Vor einigen Jahren war eine Olympiade in den Vereinigten Staaten. Ein 400-Meter-Lauf. Da stehen 8 Behinderte am Startblock. Und jeder will gewinnen. Sie laufen los. Und wenn Behinderte laufen, das ist nicht rassig, das ist nicht elegant. Aber sie laufen. Dann etwas passiert. 30 bis 40 Meter vor dem Ziel gerät einer aus der Spitzengruppe ins Straucheln und fällt hin. Ja, Pech gehabt, ne? Pech gehabt, alter Junge. Naja, hat ja auch sein Gutes. Dann ist man schon mal einen Konkurrenten los. Vielleicht hätte jemand von uns so gedacht. Aber dann passiert was Unglaubliches. Einer unter den Behinderten unterbricht seinen Lauf. Er humpelt auf den Gestürzten zu, richtet ihn auf, greift ihm unter die Arme. Der kann zwar nicht mehr richtig, aber der andere greift ihn auch und humpelt mit ihm weiter. Das sehen die anderen. Keiner kann auf einmal mehr vorbeilaufen. Sie wenden sich den beiden zu, greifen sich allesamt unter die Arme, der Gestürzte in der Mitte, und dann laufen sie und schleppen sich gemeinsam ins Ziel. So sollte doch Gemeinde auch sein. So ist doch Gemeinde. Wir sind so eine Gemeinde. Voller gebrechlicher, behinderter, verletzter, verrückter, kaputter, sie selbst überschätzender Personen. Das ist Gemeinde Jesu. Und hier werden wir verändert. Hier dürfen wir lernen, auf den anderen zu warten, ihn zu vergeben, ihn zu ermutigen, einander unter die Arme zu greifen, denn wir laufen gemeinsam auf das eine Ziel zu. Und jeder von uns könnte, wie ich jetzt am Anfang, von sich erzählen, von seiner Geschichte. Und ich wollte das vorwegstellen, weil ich mir wünsche, dass du verstehst, was Gott sich ausgedacht hat. Er hat die Gemeinde mit seinem kostbaren Blut erkauft. Und diese geistliche Familie, das ist deine Familie, wo du wachsen darfst, wo der Herr dich haben möchte. Lassen wir uns in diesem Rahmen immer mehr umgestalten in sein Bild. Amen. Betet jemand oder soll ich?